Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir nehmen auf diese Woche am Mittwoch, dem 20. November um 21 Uhr. Gi, was haben wir heute auf dem Programm?
Ja, heute nehmen wir die Ergebnisse des State of European Tech Reports von Atomico als Schwerpunktsthema etwas unter die Lupe. Danach haben wir zwei Transaktionen auf dem Programm, die Seed-Finanzierungsrunde des ETH Spin-Offs, Calvin Risk und die Übernahme von Almer Technologies durch Realware.
Kommen wir zum Schwerpunktthema, und zwar hat Atomico, der VC, gestern den State of European Tech Report publiziert. Das machen sie einmal pro Jahr. Ich würde gerne kurz die spannendsten Ergebnisse daraus kommentieren, die wir dann gerne diskutieren können. Der erste Punkt, den sie thematisiert haben, war: KI und nachhaltigkeitsbezogene Themen treiben die Seed-Finanzierung voran. KI oder auch Machine Learning stehen seit langem in der Gunst der Investoren, aber in jüngster Zeit gab es einen starken Anstieg der Investitionstätigkeit in diesem Bereich. Im Jahr 2024 entfielen bisher fast ein Viertel aller Finanzierungsrunden unter 5 Millionen US-Dollar auf dieses Thema. Nachhaltigkeitsbezogene Themen, Energie, Transport, Kohlenstoffmanagement und auch New Materials sind ebenfalls bei den wichtigen Themen mit dabei. Andererseits hat sich das Blatt für Themen wie Reisen und Gaming gewendet, die im Jahr 2024 nicht mehr in der Liste auftauchen werden. Ein Vergleich der heute am meisten investierten Themen mit denen aus dem Jahr 2015 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Technologie, die immer allgegenwärtiger wird, muss man sagen, wenn man den Report liest. Im Jahr 2015 entfiel der Löwenanteil der Investments auf die Bereiche Einzelhandel und Social and Lifestyle, E-Commerce, Vertrieb und Marketing, Communication und soziale Plattformen, Unterhaltung, Reisen und Gaming. Heute wird ein größerer Anteil des Kapitals, wie gesagt, in künstliche Intelligenz, Energie oder Blockchain investiert. Maximilian, was schließt du daraus?
Ja, auf der einen Seite ist dies durchaus nachvollziehbar. VCs haben ja generell doch die durchaus schwere Rolle, die zukünftigen Bedürfnisse von uns allen zu antizipieren, oder? Und die KI regt hier natürlich einfach extrem die Fantasie an, aufgrund der enormen Wachstumsraten, der aktuellen Weiterentwicklung der Technologien und der eigentlich ja unbegrenzten oder schier unbegrenzten Applikationsmöglichkeiten. KIs werden wahrscheinlich eines der am meisten genutzten Produkte sein in der Zukunft. Und das ist natürlich enorm wichtig für Startup-Investoren. Viele Firmen werden in Richtung Monthly Users getrackt. Und die Nutzung ist da fast noch wichtiger als die Profitabilität, würde ich sagen. ChatGPT ist jetzt so bei 200 Millionen Monthly Users. Twitter ist dabei 600 Millionen. Also da ist auf jeden Fall noch Spielraum drin. Und zum anderen ist natürlich, ja, es ist schon so, dass es eine gewisse Herdenmentalität gibt und die generell beim Investieren sichtbar ist und im VC aus meiner Sicht, meiner Meinung, noch verstärkt ist. Aktuell ist es sicher schwer, sich als VC-Investor zum Beispiel gegen VC-Investments kategorisch auszusprechen. Ohne jetzt zu werten, wie sinnvoll das wäre, aber es ist schon gefährlich, wenn der ganze Markt nur in eine Richtung denkt.
Mhm. Sie haben dann weiter geschrieben, Europa ist die Heimat von weltweit führenden KI-Unternehmen. Europa beherbergt eine Reihe von führenden Unternehmen im Bereich des Machine Learning und der Artificial Intelligence. Das französische Unternehmen Mistral, das nach weniger als 2 Jahren auf über 6 Milliarden Dollar geschätzt wird, wird oft als Spitzenreiter angepriesen. Aber es gibt noch viele weitere europäische Erfolge, auf die man berücksichtigen sollte, wie zum Beispiel Hugging Face, Synthesia, QTI oder Stability AI. Erwähnenswert ist auch der große Einfluss, den OpenAI auf die Aufblähung der gesamten Fundraising-Zahlen in den USA hatte. Das muss man eben auch mal klar sagen. Die jüngste Finanzierungsrunde in der Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar wurde nach dem Stichtag für die Erhebung der Analyse von Atomico abgeschlossen. Aber man muss sehen, dass die Gesamtfinanzierung von OpenAI 7% der gesamten KI-Finanzierung in der Höhe von 245 Millionen US-Dollar ausmacht, die seit 2015 in den USA aufgebracht wurde. Das ist wirklich enorm. Maximilian, wie kommentierst du das?
Ja, das ist tatsächlich enorm. Das ist eine Wahnsinnsstatistik. Puh, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, dass sich so ein bisschen die europäischen Autoren des Reports ein bisschen selbst beweihräuchern, wenn ich ehrlich bin. Klar, es gibt extrem starke europäische KI-Firmen. Du hast einige genannt und mir fallen auch noch ein paar mehr ein. Es gibt Top-VCs mit wirklich tiefem Wissen und einem super Track-Record. Das Silicon Valley gilt für mich oder gibt für mich ja immer noch den Takt an, ehrlich gesagt. Und das sieht man auch an der Investorenbasis der europäischen KIs. Denn so ein bisschen mit Ausnahme von Defense, weil das ist was ganz Besonderes, haben die schon auch viele US-Investoren im Cap-Table mit führenden KI-Firmen wie OpenAI, Anthropic, Palantir habe ich mir aufgeschrieben, Cohere, DeepMind, Meta, die haben Llama entwickelt. Wäre es für mich schon vermessen zu sagen, dass Europa führend wäre, aber wir haben verdammt starke Firmen und auch Knowledge-Cluster und die Forschung ist sicher führend, ja.
Ja, wenn man es jetzt auf die Länder adaptiert, schreiben Sie, Großbritannien, Deutschland und Frankreich liegen im Wettlauf um die KI-Finanzierung vorn, währenddem die USA und China die KI-Finanzierung weltweit dominieren, rangieren mehrere europäische Länder einzelbetrachtet weit oben. UK zum Beispiel steht auf der Liste der Länder mit den meisten KI-Finanzierungen an dritter Stelle und hat bis 2024 bisher 4 Milliarden investiert. Es liegt damit deutlich vor Kanada beispielsweise. Deutschland und Frankreich sind ebenfalls stark vertreten und liegen auf den Plätzen 5 und 6, wobei beide Länder jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar in KI-Unternehmen investierten. Diese Länder zeigen den wachsenden Einfluss Europas im Wettlauf um die KI, trotz des größeren Finanzierungsgefälles zwischen Europa und den USA. Ja, man muss sagen, Atomico sieht das relativ optimistisch. Teilst du da die Meinung, Maximilian?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich finde es erstmal hervorragend, dass einige Länder ein bisschen vorpreschen und Akzente setzen und wirklich auch eigene Agenten fahren und da über dem Markt liegen. Das zeigt einfach ein heterogenes Gefüge und das finde ich eigentlich sehr wünschenswert. Innerhalb Europas sind das schon die Top-Länder, die du gerade genannt hast. Vielleicht nebenbei wäre für mich auch noch eine Korrelation mit dem Spending in der Rüstungsindustrie und den neuen Defense-Budgets interessant, weil da wird bestimmt einiges in Startups fließen. Für mich ist aber schon so, dass international gibt es aus meiner Sicht immer noch sehr deutliche Unterschiede und das liegt schlichtweg an der Größe der Ökonomien. Das kann man nicht so einfach wegdiskutieren.
Das schreiben Sie dann auch ganz klar, wenn man Europa als Kontinent betrachtet, dann hinkt man deutlich den USA hinterher, aber man schreibt auch in der Analyse, es ist noch nicht zu spät. Um das zu verdeutlichen, Europa hat bei der KI-Finanzierung einen weiten Weg vor sich, so schreibt man es in der Studie. Im Jahr 2024 werden die USA 47 Milliarden Dollar in KI investiert haben, Europa dagegen nur knapp 11 Milliarden. Ich meine, das ist ein krasser Unterschied, oder? Und hier von hinterherhinken zu sprechen, ist was infam. Ich meine, das ist überrunden, oder? Sie schreiben dann, es ist jedoch noch nicht zu spät für Europa aufzuholen und der Kontinent hat in den letzten 10 Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Okay, d'accord. Im Jahr 2015 beliefen sich die KI-Investitionen in Europa auf etwas mehr als 1 Milliarde, was bedeutet, dass sich die Finanzierung in den letzten 10 Jahren fast verneunfacht hat. Das ist beachtlich. Diese Dynamik übertrifft die der USA bei weitem. Also wenn man jetzt nur das Wachstum anschaut, dann wächst Europa stärker als die USA, was aber nicht wirklich überraschend ist, weil ja das Wachstum auf einem viel tieferen Niveau stattfindet. Also hier lügt man sich ein bisschen in die Tasche, oder? Und dann schreibt man noch eben, die Möglichkeiten für bahnbrechende KI-Entwicklung in Europa sind immens, aber mehr finanzielle Mittel sind der Schlüssel, um diese Ambitionen auf globaler Ebene zu verwirklichen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was denkst du, Max?
Ja, also das ist halt schon hochstilisiert und aus meiner Sicht diesen Wettlauf, in Anführungszeichen, den können wir einfach nur verlieren, so wie der dargestellt ist. Die Skala, auf denen die USA agieren, ist einfach auf einem ganz anderen Level. Vielleicht ein kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen, was im Silicon Valley eigentlich abgeht. Nvidia beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter aktuell und die Firma ist so meteorenhaft nach oben geschossen, dass einer Umfrage zufolge 76% aller Mitarbeiter Millionäre sind und jeder Dritte hat ein Vermögen über 20 Millionen. Und das passiert halt im Silicon Valley und das passiert nicht in Berlin oder München oder in Ingolstadt. Und für mich geht's gar nicht um ein Wettrennen, denn das wird schon implizieren, das hast du auch gesagt, dass wir überhaupt mitlaufen können. Ich kann auch nicht mit Usain Bolt ein Wettrennen machen um 100 Meter Sprint, das macht auch keinen Sinn, oder? Aber aus meiner Sicht haben wir hervorragende AI-Firmen. Wir haben eine gute Forschung, eine führende Forschung teilweise, theoretisch. Wir haben gute Ökosysteme, die die Firmen so skalieren müssen, dass sie den großen Sprung in die USA schaffen und dort dann den Exit suchen. Mehr geben realistischerweise unsere Märkte in der aktuellen Situation nicht her. Und dann geht es auch um kein Wettrennen. Es geht einfach um das Ausspielen der Stärken und das weiter vorankommen.
Ja, Bulk gegen Bolt, das wäre doch mal noch ein Rennen. Spannend, oder? Ich glaube, wo wir ein Rennen haben, ist bei den KI-Talenten. Den Kampf um die KI-Talente in den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der KI-Positionen in Europa durch die zunehmende Verbreitung von KI mehr als versechsfacht. Das ist auch beachtlich. Letztes Jahr hatte Europa die Nase vorn, als wir eine Momentaufnahme der Anzahl aktiver KI-Stellen in der Region machten, während sich nur der Trend in diesem Jahr zugunsten der USA umgekehrt hat. Es herrscht ein enges Rennen um KI-Talente vor und die USA befinden sich aktuell in einem Sprint. Oder es hat den Anschein, dass Unternehmen mit Sitz in den USA diese Stellen schneller besetzen als in Europa, während wir hier weltbekannte akademische Zentren beheimatet haben, wie zum Beispiel die Uni Oxford, wo sich Guy verehrt hat, das Max-Planck-Institut für Informatik und auch die ETH Zürich, muss man hier nennen, die diese Fähigkeiten seit langem fördern, könnten Unternehmen in der Region eben nun diesen komparativen Vorteil verpassen, oder? Und das ist dann, glaube ich, sehr, sehr schade, wenn man eigentlich eine gute Ausgangslage hat, aber dann die Talente abwandern, Maximilian.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass du hast absolut recht. Aus meiner Sicht sind die Chancen für den großen Wurf in den USA einfach höher. Gehalt und die Upside wiegt teilweise schwerer. Und die steuerlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel in Europa sind oft ein Riesenthema. Und innerhalb von Europa ist es dann auch nochmal extrem heterogen. Das macht es dann nicht einfacher, diese Top-Talente zu halten. Aber auf eben, es gibt einige Superstar-Firmen, die wie Mistral zum Beispiel, die extrem kluge Forscher anlocken. Und ja, und die haben einen großen Run, bei der sich extrem viele Top-Talente bewerben. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Bewerbungen Mistral AI einfach jeden Tag bekommt. In Europa ist es einfach heterogener insgesamt, hätte ich gesagt, ja.
Die Finanzierungslücke zwischen Europa und den USA ist größer, als man denkt. Während der Anteil der 2015 gegründeten Unternehmen, die eine Finanzierungsrunde von mindestens 1 Million US-Dollar aufbringen, in den USA und in Europa ähnlich hoch ist, also 22% versus 18%, vergrößert sich nun diese Kluft, wenn die Unternehmen 5 Millionen US-Dollar erreichen. Der Anteil der US-Unternehmen, die eine Finanzierungsrunde von 15 Millionen US-Dollar oder mehr erreichen, ist doppelt so hoch wie in Europa. Und eben dann nur 4,1% der europäischen Unternehmen Finanzierungsrunden von über 15 Millionen US-Dollar erreichen, während es in den USA doppelt so viele sind, wird das Ausmaß des Problems der Unterfinanzierung des europäischen Wachstumskapitals deutlich, oder? Europa hat seit 2015 300 Milliarden US-Dollar in Wachstumsrunden aufgebracht, was eine schöne Zahl ist. Man muss aber sagen, diese Zahl wäre doppelt so hoch, wenn europäische Unternehmen denselben Zugang zu Kapital hätten wie ihre Konkurrenten aus den USA. Maximilian, was schließt du daraus?
Ja, also die Realität ist sehr ernüchternd und bitter, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Du sagst, dass 4% der europäischen Startups nur eine Finanzierungsrunde von 15 Millionen oder mehr erreichen. Die große Frage ist, was passiert mit denen, die es nicht erreichen? Und dass die USA doppelt so viele Unternehmen durchkriegen einfach, das sagt Bände, oder? Und ich war schon jetzt in all diesen Fragen auch immer ein bisschen kritisch, hätte ich gesagt. Und vieles geht einfach auf genau diesen Punkt zurück. Wir haben im Growth Capital und im Wachstumsbereich einfach so ein richtiges Tal der Tränen in Europa rund um die Series B herum. Und dann kann man es den Gründern nicht verdenken, dass sie sich klugerweise so schnell es geht in Richtung USA positionieren, US-VCs ins Board holen und die Wachstumsstory dann auch international trimmen. Das würde ich genauso machen. Die europäischen Märkte geben einfach aktuell nicht mehr her, weder von der Dichte an Growth Capital, weder von den Exits, noch, und das ist auch eine Konsequenz davon, dem Wissen, wie man eine 100 Millionen Recurring Revenue Firma bis zum Börsengang skaliert. Verstehe mich nicht falsch, es gibt super VCs in Europa, die auch den Track Record haben. In den USA gibt es einfach doppelt so viele oder dreimal so viele und der Markt ist da einfach breiter. Und deswegen möchte ich mich so ein bisschen verabschieden von dem Wettlauf und, wie du es genau sagst, diese komparativen Vorteile ausspielen. Und so können wir dann auch bestehen als europäischer Markt.
Sehr gut, jetzt kommen wir doch zu den Hörfragen. Wir haben heute eine Hörfrage vorbereitet. Wir haben viele Zusendungen bekommen von euch. Vielen Dank. Bitte, wenn ihr uns Fragen zusendet, sollten sie sachlich auch formuliert sein, dann nehmen wir die sehr gerne auf. Wie eben zum Beispiel diejenige von Sonja, die sich mit einer extrem spannenden Frage gemeldet hat. Ihr Startup ist sehr gut unterwegs, schreibt sie, und jetzt will ein Corporate VC einsteigen. Dieser will sich jedoch umfangreiche Vetorechte einräumen. Vetorechte heißt, sie kriegen sogenannte Vorzugsaktien oder Preferred Shares und die haben gewisse Vorzugsrechte. Und der Anwalt von Sonja sagt jetzt, das nicht zu tun. Dies würde jedoch den Deal verunmöglichen und das heißt, die Finanzierung würde dann nicht zustande kommen. Das ist eine sehr gute Frage, dass Corporate VCs sich gewisse Vetorechte einräumen, ist absolut okay. Man muss hier sicherlich unterscheiden, was ist okay und was ist nicht okay. Wir haben da nicht viel Erfahrung, wir haben viele solche Annexes in Aktionärbindungsverträgen angeschaut und haben auch viel rausgestrichen, was eben nicht okay ist. Also ich würde mal sagen, ein paar Beispiele, das ist jetzt nicht endlich, man kann noch viel mehr erwähnen, dass natürlich diese Corporate VC ein Vetorecht hat, wenn jetzt ein Konkurrent auch finanzieren oder einsteigen möchte, ist klar. Bei LeaguePrefs und so weiter und so fort hat man auch spezifische Vorteile, die man sich ausbedingen kann. Oder ganz generelle Themen, wie zum Beispiel Änderung des Zwecks der Firma, Budgets, die dann übertroffen werden, gewisse Informationsrechte und so weiter. Also es ist, glaube ich, schon okay, wenn bei Preferred Shares gewisse Rechte wie auch gewisse Vetorechte mit dabei sind, oder? Ich finde es nicht okay, wenn man sich versucht, ins operative Geschäft einzumischen. Ich glaube, das muss man klar trennen. Das ist Sache der CEOs. Oder Mitverkaufsrechte unter dem Change of Control, also Tag-along Rights unter 50%, oder Einfluss ausüben auf gewisse Personalentscheidungen und so weiter und so fort. Also man muss da dort schon sehr vorsichtig sein, ist meiner Meinung. Also quintessentially kann man sagen, ja, ich glaube, es ist fair, wenn da gewisse Vetorechte vorhanden sind. Aber ich würde da sehr zurückhaltend sein, zumal ja dieser Corporate VC kaum 20% plus auf dem Cap Table und somit eine qualifizierte Minderheit hat. Also insofern wäre ich da schon eher zurückhaltend. Schaut euch mal den Case Alcon gegen Aurion BioNTech aus den USA an. Sehr spannend. Ich meine, man muss ganz klar sehen, wie sie es versuchen, normalerweise Startups an die Börse zu bringen. Und der Investor Alcon Research macht mit seinem Portfoliounternehmen Aurion BioNTech das Gegenteil. Alcon Research ist eine Einheit des Augenheilmittelherstellers Alcon Inc. Und man verklagt jetzt Aurion, um den Börsengang zu verhindern. Alcon Research ist ein Minderheitsaktionär von Aurion und Aurion erhebt nun eine Gegenklage und behauptet, Alcons wahres Ziel sei es, das Unternehmen in die Enge zu treiben und es billig zu kaufen. Also das muss man sich mal geben, wenn das wirklich stimmt, oder? Stellt euch vor, ihr wollt an die Börse gehen und der Corporate VC hat ein Vetorecht und versucht das zu verhindern, dass ihr an die Börse geht und stattdessen versucht er dann, euch billig zu übernehmen. Das ist wirklich sehr spannend. Oder der Fall ist sicherlich ein ungewöhnlicher Fall von Rechtsstreitigkeiten, die sich aus den Aktionärbindungsverträgen ergeben, eben die Vorzugsaktionäre ein Vetorecht gegen bestimmte Maßnahmen einräumen. Alcon Research beschuldigt Aurion, mehrere nachteilige Finanzierungstransaktionen zu verfolgen und die Minderheitsrechte und Schutzbestimmungen von Alcon zu missachten. So steht es in der Klage. Alcon Research sagt zudem, dass Aurion die Zustimmung von 2/3 der Vorzugsaktionäre der Series C benötigt, um die Anzahl der Stammaktien zu erhöhen. Das ist normalerweise so. Man braucht da eine gewisse Mehrheit. Normalerweise. Das Unternehmen behauptet, es besitze mehr als ein Drittel der Aurion Forzungsaktien der Series C und habe eine Erhöhung der Aktienzahl nicht zugestimmt. Also man hat dann gesagt, man unterstützt eben diese Kapitalerhöhung nicht. Was man auch wissen muss, ist, dass Alcon seit seiner Investition versucht hat, Aurion zu übernehmen. Und Aurion hat sich dagegen gewehrt, was sie auch können. Es steht ihr frei, diese Übernahme abzulehnen, wenn sie die Mehrheit der Aktionäre hinter sich wissen. Und deshalb versucht jetzt Alcon, sich ein bisschen zu rächen. Oder? Man schreibt, die Klage von Alcon ist ein Versuch, unsere Finanzierungsmöglichkeiten einzuschränken, unsere Fähigkeit, die klinische Entwicklung fortzusetzen, zu behindern und dadurch die Vorteile für sich selbst zu ernten, indem ein Zwangsverkauf an Alcon eingefädelt wird. So steht es in dieser Erklärung, die uns vorliegt. Aurion sagt, dass Alcons Aktionärsrechte es nicht erlauben würden, einen Börsengang zu blockieren, solange es sich um einen qualifizierten Börsengang gemäß Aurions Satzung handelt. Das ist auch so. Wir konnten diese Satzung anschauen und zu diesen Bedingungen gehört eben ein Börsengang mit einem Erlös von mindestens 90 Millionen Dollar und das wird Aurion auf jeden Fall schaffen. Also wirklich ein Krimi, der hier abgeht, super spannend. Quintessenz, was man sagen kann, ist, was gut für ein Unternehmen ist, ist in der Regel auch gut für Investoren und das stimmt eben nicht. Also das ist eben schon so, man muss hier auch eben unterscheiden, dass es durchaus auch Motive geben kann von Investoren, die eben nicht unbedingt im Sinne des Unternehmens, im Sinne der anderen Investorinnen und Investoren und im Sinne der GründerInnen ist. Maximilian, was ist dein Take hierzu?
Ja, was ist mein Take dazu? Also erstmal glaube ich, dass wir einen Anwalt anstellen müssen in unserem Burnrate-Team, der die ganzen bösen Briefe aufmacht aus den USA, die jetzt dann wahrscheinlich kommen werden. Und ja, ehrlich gesagt, ich finde deine Unterteilung super. Es braucht Vetorechte und die haben auf jeden Fall ihren Platz in den ABVs. Und ich sehe einfach jedoch oft Investoren, die denken, sie könnten Startups so steuern wie erwachsene Firmen, die vielleicht schon 10 oder 15 Jahre am Markt sind und wenig wachsen. Und das ist eben halt nicht so. Ganz restriktive Vetorechte können Firmen im Wachstum genauso lähmen wie zu restriktive Dividenden und Liquidprefs. Da haben wir schon drüber gesprochen im letzten Podcast. Wenn die Terms eben nicht mehr Marktstandard sind und dann informierte Gründer schnell aufwachen, die Motivation des ganzen Teams verpufft, dann sinkt natürlich auch die Performance massiv, weil sie eben dann früh über den Tisch gezogen wurden und das merken. Und ich glaube, hier setzen Investoren mit einem kurzfristigen Verhandlungserfolg, ja, ist eigentlich kein Erfolg, es ist eher so ein Zwischensieg mit einem bitteren Beigeschmack, dann die gesamte Story auf das Spiel. Und das ist für mich dann wirklich die Verbildlichung des Sprichworts «Stepping over dollars to pick up pennies». Und Profis haben hier ohnehin viel mehr Augenmaß. Daher gilt auch bei den Vetorechten, wie auch bei allen anderen von diesen Rechten, zu restriktive Abweichungen vom Marktstandard, der schon echt breit etabliert ist mittlerweile, ist ein Red Flag und wahrscheinlich symptomatisch für ein tieferes Problem.
Perfekt. In den letzten 10 Minuten von diesem Podcast heute gehen wir zu den Transaktionen, die in den letzten Tagen in der Schweiz stattgefunden haben. Was haben wir heute auf der Liste?
Ja, diese Woche haben wir zwei spannende Transaktionen für euch recherchiert. Das ist einerseits die Seed-Runde des ETH-Spin-offs Calvin Risk und den Exit des Berner Augmented Reality Startups Almer Technologies. Starten wir mit Calvin Risk. Sie haben diese Woche ihre 3,5 Millionen Seed-Runde verkündet. Calvin Risk widmet sich einem brandaktuellen Thema. Sie haben sich auf die Bewertung und das Management von Risiken im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, also KI, spezialisiert. Das Unternehmen bietet umfassende quantitative Lösungen zur Beurteilung der technischen Qualität von KI-Algorithmen, insbesondere derer von Large Language Models, also den sogenannten LLMs, die heute in aller Leute Munde sind. Calvin berechnet Leistungskennzahlen und macht Robustheitschecks mit Metriken, die sie darüber anwenden, damit ihre Kunden fundierte Entscheidungen über den Einsatz von KI-Technologien treffen können. Kriterien, die Calvin dabei berücksichtigt, sind einerseits, wie verständlich ist die KI? Das heißt, kann man nachvollziehen, wie sie funktioniert und wie sie Antworten herleitet? Dann zweitens, wie sicher ist diese KI, also datenschutzmäßig, Data Leaking und so weiter? Drittens, hält die KI den regulatorischen Rahmenbedingungen stand? Und dann viertens auch noch, folgt diese KI den ethischen Standards? Die Software analysiert alle unterschiedlichen KIs, also ChatGPT, Claude, DALL-E, die ihre Kunden, also B2B-Kunden, Unternehmen verwenden, entsprechend diesen vier Kriterien und gibt dann in einem Dashboard an, wie die einzelnen KI-Tools bewertet werden. Und natürlich dann gibt es auch eine Overall-Score, wie risikoreich jetzt das Unternehmen unterwegs ist mit allen KIs, die sie nutzen.
Ja, mit Koyo haben wir ja mit KI auch eines unserer Kernthemen in der Investmenthypothese. Wie sicher die KI ist und was für Bedrohungen sie mit sich bringt, ist durchaus ab und an ein Thema, wenn wir mit Interessierten über unsere These diskutieren. Aktuell geht unseres Erachtens noch nicht viel Bedrohung von der allgemein genutzten KI aus, aber es ist sicher ein zentraler Aspekt, dass die Akzeptanz von KI-Technologien in der breiten Masse nochmals gesteigert wird und auch, dass wir gewissen Regeln folgen bei der Entwicklung und Nutzung von KI-Tools. Bei der Förderung der Akzeptanz von KI bin ich auch der Meinung, dass eine transparente Analyse und Bewertung, so wie es Calvin Risk macht, ihren Beitrag dazu leisten kann, die Skepsis und Angst in gewissen Bevölkerungsgruppen zu nehmen. Wer setzt denn Calvin bereits ein?
Ja, die Lösung von Calvin wird von Banken, Versicherungen und Unternehmen im Transportbereich bereits genutzt und die Retail-Industrie und die Telekombranche stehen als nächste auf ihrer Liste. Calvin Risk wurde bereits mit Kundenzitaten der Lufthansa Industry Solutions, der Lloyds Bank und der Aviva Versicherungen, mit denen sie zusammenarbeiten, unterstützt.
Lass uns noch kurz die Finanzierungsgeschichte der Firma diskutieren. Die Firma wurde im August 22 von Jiang Zhu und Julian Ribarch gegründet. Bereits im Oktober 22, also zwei Monate nach der Gründung, wurde die erste Finanzierungsrunde in der Höhe von 1,5 Millionen Schweizer Franken mit den beiden VC-Investoren B2B Partners und Founderful umgesetzt. Die Bewertung damals lag bei 4,25 Millionen Pre-Money.
Ja, genau. Und nun, 24 Monate später, haben sie eine 3,5 Millionen Seed-Runde geraced. Dies bei einer Pre-Money-Bewertung von 7,3 Millionen. Und wenn unsere vorliegenden Angaben stimmen, halten die Gründer nach der Seed-Runde noch gerade eine knappe Mehrheit, also nur ganz wenig mehr als 50%. Da hoffen wir für sie, dass sie einen guten ESOP in der Runde verhandelt haben, damit sie auch mittelfristig noch im Driver-Seat der Firma bleiben. Die 3,5 Millionen wurden von den beiden deutschen VCs Seed plus Speed Ventures und Joint Capital angeführt. Erwähnenswert ist hier vielleicht noch, dass Seed plus Speed einer der VC-Fonds von Carsten Maschmeyer ist. Carsten Maschmeyer ist einer der berühmtesten deutschen Business Angel, den man gut aus der Sendung Höhle der Löwen Deutschland kennt. Er selbst ist der erfahrene Gründer mit Exit-Erfahrung mit seinem Startup AWB, das er an die Swiss Life verkauft hat und dadurch Geld gemacht hat, mit dem er jetzt mittlerweile eineinhalb Jahrzehnte investiert. Er hat auch bereits mehrere VCs aufgebaut, darunter ist Alstin Capital, den man vielleicht kennt, Seed plus Speed, die eben jetzt hier investiert haben, und für seine US Investments hat er die Maschmeyer Group Ventures aufgebaut.
Gut, dann lass uns doch zur zweiten und letzten Transaktion von heute gehen. Das Berner Startup Almer Technologies wurde vom amerikanischen Wearable-Hersteller Realwear übernommen. Das ETH Spin-off aus dem Jahr 2021 Almer, das in Bern aufgebaut wurde, hatte sich auf die Entwicklung von AR-Brillen für industrielle Anwendungen spezialisiert. Ihr Hauptprodukt, die Almer Arc 2, war eine kompakte und leichte AR-Brille, die Fachkräften in verschiedenen Branchen ermöglicht hat, freihändig auf digitale Informationen zuzugreifen und mit entfernten Experten in Echtzeit zu kommunizieren.
Ja, das ist natürlich eine super schöne Berner Erfolgsstory. Das freut das Berner Herz. Ihr hört ja sehr wahrscheinlich alle meinen Akzent raus als echter Berner. Almer haben sich aber nicht nur auf die Hardware fokussiert, sondern auch auf die Software. Während der Entwicklung der Hardware hat das Team realisiert, dass es für Augmented Reality Brillen, also eben diese AR Brillen, noch keine gute Softwarelösung gibt, mit der Anwendungen für AR Brillen einfach programmiert und auf der Hardware einfach genutzt werden können. Deshalb haben sie sich dem Aufbau eines Operating Systems für AR Brillen zum Ziel gesetzt. Das heißt, sie wollen quasi etwas analog zum Android für Smartphones, das hardwareagnostisch das Betreiben von unterschiedlichen Anwendungen erlaubt, einfach für AR-Brillen aufbauen. Max, weißt du noch, wir hatten die Firma im 2022, als sie ihre erste Finanzierungsrunde geraced haben, auch einmal angeschaut. Yep.
Ich fand den Case damals sehr spannend und das Gründerteam mit Sebastian Betschen im Lead hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Damals stand das Produkt noch ganz am Anfang. Sie haben sich kompromisslos auf die Qualität der Optik, das Display, den Tragekomfort der Brille, vor allem Gewicht und Formfaktor stand im Vordergrund, sowie auch auf den Herstellungspreis fokussiert. Ihr Ziel war es, mit dem Arc 2 eine kostengünstige Alternative gegenüber teuren Brillen wie der Apple Vision Pro und den anderen Konkurrenten gezielt für industrielle B2B-Anwendungen auf den Markt zu bringen. Kostengünstig, damit die Anschaffungskosten von sonst teuren AR-Brillen ihre Geschäftskunden nicht von einem Kauf abgehalten hätten. Das war damals eine der Hauptaussagen. Ich kann mich da gut erinnern. Zu den Kunden von Almer zählen heute Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die ihre Effizienz durch den Einsatz von AR-Technologie steigern möchten. Beispielsweise nutzen Unternehmen aus der Fertigungsindustrie die Almer Arc 2 für Fernwartung und Schulungen, während Logistikunternehmen sie zur Optimierung von Arbeitsabläufen einsetzen.
Ja, erwähnenswert finde ich auch noch, dass die Optik, also das Display und der Mini-Projektor, der das Bild so vor dem Auge in diese Augmented Reality projiziert, patentiert haben und dass sie in nur 3 Jahren, also seit 2021, eine AR-Brille mit Marktreife für industrielle Nutzung entwickelt haben. Die Brille ist extrem robust, eben für industrielle Nutzungen, schockresistent und spritzwasserfest und sie kann sogar bei Temperaturen von minus 35 Grad verwendet werden, aber das geht auch hoch bis auf 50 Grad. Ich habe mich gestern kurz mit Sebastian, einem der Gründer, unterhalten und ein paar weitere Insights erhalten. Almer hat dieses Jahr bereits über 1000 ihrer Brillen verkauft und hat vor der Übernahme durch RealWear einen ARR von mehr als 500.000 geschrieben. Also haben sie ein Hardware-as-a-Service-Business-Modell verfolgt. Für das Team von Almer passt die Übernahme sehr gut, da sie in den führenden Hersteller von Augmented Reality Brillen integriert werden. RealWear hat bereits über 100.000 Geräte im Umlauf und dadurch ein super weltweites Netzwerk zu Kunden, die nun auch von der Technologie von Almer profitieren können.
Lass uns noch kurz über die Käuferin sprechen. Die im Jahr 2016 in Vancouver gegründete Firma ist ein Scale-Up und hat bereits mehr als 125 Millionen US-Dollar aufgenommen. Unter anderem von der Foundry Group, Qualcomm Ventures, JP Morgan Ventures, Bose Ventures, TeamViewer, CVC und diversen weiteren Frühphaseninvestoren. Die Firma hat gemäß ihrer Webseite bereits 41 Fortune 100 Firmen als Kunden und Softwarelösungen wie TeamViewer, Microsoft, Zoom und viele weitere integriert. Wenn unsere Informationen stimmen, schreibt die Firma bereits gegen 50 Millionen Umsatz. Nun haben sie einen Konkurrenten wie Almer relativ früh übernehmen können.
Ja, und ganz prominent auf der Webseite von RealView sieht man nun ein Video von Sebastian Betschen, dem CEO von RealView und dem CEO von TeamViewer, wie sie über die Transaktion sprechen. Eben Almer wird nun in Realware integriert und das Team wird weiter Vollgas geben mit ihrer Vision, halt jetzt in Realware das Android für AR-Brillen weiterzuentwickeln. Über die Transaktion darf ich leider nicht wirklich viel sagen, außer eben das TeamViewer, der nicht nur bei Realware investiert war, TeamViewer, die deutsche Softwarefirma, die waren auch bei Almer als strategischer Investor mit dabei. Und sie mussten die Transaktion, die effektiv relativ lange angedauert hat, bis die umgesetzt war, mehr als 6 Monate, absegnen, damit das, die Übernahme hat stattfinden können. Olivier Laplace, der mit VI Partners die 3 Millionen Finanzierung nur wenige Monate vor der Übernahme angeführt hat, wird nun Verwaltungsrat bei Realware. Und ich hatte heute auch noch einen der Frühphasen-Investoren am Telefon und der hat mir also bestätigt, dass sich Almer hier in den Verhandlungen mit Realware sicher nicht unter dem Wert verkauft haben. Mehr sage ich jetzt da mal nicht, außer Gratulation an Sebastian und das Team und weiter so, Jungs.
Almer hat seit der Gründung ungefähr 8,5 Millionen an Investorengelder aufgenommen. Hast du dazu etwas herausgefunden?
Ja, ich habe da etwas recherchiert und eine modellierte Cap-Table vor mir. Wenn die Zahlen stimmen, hat Almer im März 2022 ungefähr 1 Million in einer Seed-Runde bei einer Bewertung von ungefähr 4,5 Millionen Pre-Money aufgenommen. Darauf ist die Seed 2 im Juni 2023 umgesetzt worden, wo die Firma nochmals 4,5 Millionen aufgenommen hat. Hier lag die Bewertung der letzten Investoren, die investiert haben, bei ungefähr 14 Millionen Pre-Money. Und nun im September von diesem Jahr hat VI Partners und der Kickfund nochmal 3 Millionen investiert. Das war aber via CLA und dementsprechend kann ich hier nicht viel Aussagen über die Bedingungen machen.
Ich habe mir das auch nochmal ein bisschen zu Gemüte geführt, diese Zahlen. Ich meine, wenn Sie jetzt vor kurzem eine Pre-Money hatten von 14 Millionen und ein guter Exit für die CLA-Investoren, jetzt angenommen, der Cap im CLA war in der Nähe von 14 plus 3 Millionen, müsste ja irgendwo sein, Guy, dann wären wir bei einer ungefähren Bewertung von 50 Millionen bei einem 3x, was ein guter Exit wäre für diesen Investor. Jetzt 50 Millionen wäre ein Multiple von 100 auf dem ARR, was extrem viel ist. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass die 100 mal ARR bezahlt haben. Normalerweise bezahlt man, wenn ich jetzt diese Multiples anschaue, die Comparables, dann ist man so zwischen, für eine Firma in diesem Bereich, wenn es sehr hoch kommt bei 20 mal ARR, dann wäre man bei 10 Millionen, oder? Genau. Was dann wiederum wahrscheinlich eher tief ist, oder? Also es ist sehr, sehr schwierig hier Annahmen zu treffen, oder? Aber ich gehe davon aus, dass die Transaktion auch für die letzten Investoren erfolgreich war. Vielleicht haben die eben nicht gerade 3x gemacht, aber vielleicht haben sie ein 1,5x gemacht. Und der IRR wäre ja super gut, weil das direkt danach kommt. Also die hätten vielleicht dann in kurzer Zeit trotzdem ein Upside, obwohl es vielleicht nur klein ist, erreichen können. Eben die normalen Comparables, ich sag's nochmal, circa 20 mal IRR, das liegt sicherlich drin, 20 mal 500k, so um das herum kann ich mir die Bewertung vorstellen. Wie gesagt, wir haben keine Information, wir versuchen das herauszufinden, aber natürlich bisher konnten wir das nicht herausfinden. Aber sicherlich eine tolle Sache, macht sehr viel Sinn, diese Übernahme, das kann ich bestätigen und auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ist eine wichtige Transaktion für den Standort Schweiz. Und wie du es schön auch gesagt hast, für den Standort Bern. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis bald. Take care und tschüss.